Hallo und herzlich willkommen bei Business Moms, dem Podcast nicht nur für berufstätige Mütter, für alle, die das Abenteuer Beruf und Kinder nicht nur als eine Doppelbelastung sehen, sondern auch als ein erfülltes Leben hoch zwei. Von und mit Elisabeth Ebert. Auch in der heutigen Episode möchte ich eine kleine Reise in die Geschichte mit euch unternehmen. In die Geschichte der Mutterbilder, der Vorstellungen, was eine Mutter zu tun und zu lassen hat. Und diesmal mit Schwerpunkt Deutschland. Im vergangenen Teil, in der vergangenen Episode hatte ich ja Schwerpunkt Frankreich, die vorrevolutionäre Zeit, die Denker und vor allen Dingen Rousseau mit seinem Aufruf zurück zur Natur. Sein Anliegen war es ja, die damalige französische Mutter dazu zu bringen, ihr Kind auch wieder selbst zu stillen, überhaupt mehr Mütterlichkeit oder mehr Fürsorge zu zeigen. Denn in der damaligen Zeit in Frankreich war das absolut nicht in Mode, sich selbst um die Kinder zu kümmern. Also man hat Mutterschaft als lästige Verpflichtung angesehen und hat natürlich, wenn man sich das leisten konnte, das Ganze abgegeben gegen Bezahlung. In Deutschland war dieser Aufruf gar nicht so dringend nötig, denn in Deutschland war es tatsächlich, obwohl wir direkte Nachbarn ja sind von Frankreich, aber in Deutschland hat auch damals schon haben ganz andere Verhältnisse geherrscht und die sind natürlich auch nicht vom Himmel gefallen, sondern haben einen Ursprung. Einen wesentlichen Anteil am veränderten Mutterbild in Deutschland hat Martin Luther. Martin Luther ist natürlich bekannt in erster Linie als der große Reformator, der die Spaltung der Kirche in lutherisch und katholisch eingeleitet hat, der letztendlich mit dafür verantwortlich war, obwohl er das nie wollte, dass Europa in blutigen Religionskriegen lange Zeit gebrannt hat. Weniger bekannt ist, dass Luther einen riesengroßen Beitrag geleistet hat für den deutschen Wortschatz. Er hat ja, das weiß man, er hat die Bibel aus dem Altgriechischen und aus dem Aramäischen ins Deutsche übersetzt und er musste dazu, oder hat, weil er auch natürlich kreativ war, ganz, ganz viele neue Begrifflichkeiten ins Deutsche eingeführt. Unter anderem stammt das Gewissen von ihm, nicht nur das Wort, sondern auch grundlegend das Konzept. Und ich denke, mit dem Gewissen, vor allen Dingen noch deutscher, das schlechte Gewissen, also da haben wir ja heute alle noch etwas davon und vor allen Dingen wir als Mütter. Da komme ich aber auch später nochmal drauf zurück. Noch etwas, was Luther gemacht hat und wofür er am allerwenigsten wohl bekannt ist, er hat im Grunde genommen den Grundstein gelegt für unser, ich würde mal behaupten, weitgehend noch existierendes Mutterbild. Ja, wie war denn das möglich? Die Reformation hat sich ja nicht nur von der katholischen Kirche und dem Papsttum abgewendet, sondern sie hat zuallererst auch das Keuschheitsgelübde und vor allem damit verbunden das Zölibat abgeschafft. Und damit hatte die Reformation die wahre und natürliche Familie geschaffen und außerhalb der Ehe gab es nach der Reformation überhaupt kein Heil mehr. Also was vorher rein der Kirche vorbehalten war, hat nun Einzug in die Familie gefunden. Und die heilige Familie waren jetzt nicht mehr nur allein Maria und Josef, sondern jede Familie, jedes Elternteil, das sich um die Kinder kümmerte. Fortpflanzung war von nun an Gott gewollt und wurde jetzt nicht mehr so schlecht als nur als Fleischeslust gesehen, sofern sie natürlich innerhalb der Ehe stattgefunden hat, zum Zwecke der Fortpflanzung. Also hier wurde plötzlich das Ganze als etwas Heiliges. Der fleißige Martin Luther hat sich natürlich auch sofort damit beschäftigt, wie denn nun die Rollenverteilung in der Familie sei und wie die Aufgaben seien. Und die war glasklar. Oberhaupt der Familie ist natürlich der Mann oder für die Kinder der Vater. Und die Frau ist dem vollkommen untergeordnet. So wie auch der Begriff des Gehorsams bei Martin Luther eine riesengroße Rolle spielt. Und es war natürlich völlig klar, die Frau ist dem Manne zu Gehorsam und Demut verpflichtet. Die Rolle der Frau generell war ausschließlich auf Mutterschaft und Familienarbeit beschränkt und die Familienarbeit fand idealerweise auch still und heimlich fern aller gesellschaftlichen Aktivitäten zu Hause statt. Das führte tatsächlich dazu, man kann das ja nachprüfen, dass im Laufe der Jahrzehnte oder vom Zeitalter der Reformation es auch wirklich keine schillernden Frauengestalten mehr gab, die außerhalb ihres häuslichen Umfelds irgendetwas Aufmerksamkeitserregendes geleistet hätten. Das machte eben eine gute Ehefrau und Mutter nicht. Sie blieb brav, demütig, sauber, bescheiden zu Hause und kümmerte sich um Hausstand und Kinder. Das hatte natürlich auch zur Folge, dass alleinstehende Frauen entsprechend diskreditiert worden sind und gar alleinstehende, alleinerziehende Mütter hatten es wirklich ganz, ganz besonders schwer. Das waren dann gefallene Frauen, die verachtet worden sind und die unehelichen Kinder wurden zu missachteten Bastarden, während früher uneheliche Kinder gerne schon auch mal einfach als unglückliche Kindlein liebevoll bezeichnet worden sind. Also in der Reformation war ganz eindeutig auch eine fatale Verschlechterung für unverheiratete Mütter und deren Kinder anzusiedeln. Dadurch, dass ja auch die Klöster geschlossen worden waren, blieb sogar diese Zuflucht den Frauen verwehrt. Es gab also praktisch über lange, lange Zeit überhaupt keine Alternative zur Heirat, zur Rolle einer demütigen, gehorsamen Ehefrau und aufopfernder Mutter. Und wenn ihr meint, das ist ja wirklich uralter Kaffee, jahrhundertelang her, dann möchte ich an der Stelle mal darauf hinweisen, Frauen dürfen ohne Einwilligung des Ehemanns berufstätig sein, erst seit 1974. Davor ging das nicht, wenn der Ehemann es nicht wollte, dass seine Ehefrau arbeiten geht. Und ihr dürft ja nicht glauben, dass dann ab 1974 sofort alle Frauen schlagartig arbeiten gegangen sind, sondern dieses Bewusstsein, das in den Köpfen steckte, das ja trotzdem noch, dass eine Frau nicht eigenständig entscheiden durfte, ob sie nun arbeiten möchte oder nicht. Das war die Entscheidung des Ehemanns. Und für mich ist das deswegen nicht so weit entfernte Geschichte, denn meine Mutter war noch davon betroffen. Und sicherlich eure Mutter oder vielleicht auch Großmutter auf jeden Fall. Zu Luthers Zeiten konnten natürlich gar nicht alle Frauen tatsächlich so leben, dass sie sich wirklich ausschließlich um Haushalt und Kinder kümmern konnten. Es war wirtschaftlich überhaupt nicht möglich. Es war vorwiegend damals noch Landbevölkerung. Die Frauen haben genauso hart auf den Feldern, in den Gärten gearbeitet, wie die Männer auch und haben die Kinder nebenbei noch betreut. Aber dieses Leitbild, das Luther uns skizziert hat, das war damit geboren und zieht sich tatsächlich bis heute noch auch in der Gesetzgebung ja durch. Richtig gelebt werden konnte dieses Mutterbild dann auch später in den vor allen Dingen entstehenden bürgerlichen Familien. Da mussten die Frauen dann nicht mehr so hart mit im Feld arbeiten und sie konnten sich's auch einfach leisten, Haushalt zu führen und ja, sich ausschließlich den Kindern zu widmen, wobei auch die, also gerade die gut gestellten bürgerlichen Frauen natürlich auch entsprechend Personal hatten und im Haushalt, ja, kann man schon sagen, so die Leitungs- und Führungsposition hatten. Aber gemeinsam war ihnen auch, sie waren regelrecht ausgeschlossen von jeglichem gesellschaftlichen Leben. Also gerade wenn man so das 18. Jahrhundert anschaut, so im Vergleich, da ist in Frankreich oder auch in England waren bürgerliche Frauen oder adlige Frauen wirklich frei und konnten sich selbst definieren. Das war also in Deutschland auch in diesen wohlhabenden Kreisen nicht so möglich. Also da war schon ganz klar diese Rolle Haushalt, Kinder zementiert. Und in Deutschland gab es auch im 18. Jahrhundert einen ganz wichtigen Pädagogen, kennen wir natürlich alle, Pestalozzi. Das ist nicht nur der Erfinder des Kekses, nein, Pestalozzi ist der große Mitbegründer oder Reformator einer Pädagogik und er hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, überhaupt diese Erzieherrolle einer Mutter zu untermauern. Und Pestalozzi fährt wirklich harte Geschütze auf. Er hat zum Beispiel gesagt, dass der gesamte Adel von einer weltlichen Weiblichkeit verseucht sei. Ja, verseucht hat er benutzt, aber zu erretten sei sie durch Mütterlichkeit. Toll, ne? Also hier finden wir schon als erstes, dass Weiblichkeit alleine, das ist nichts Gutes, ne? Aber Mütterlichkeit kann das böse, verseuchte, weibliche wieder erretten. Also da sind wir schon gleich wieder in dieser Heiligkeit der Familie. Pestalozzi ist dann auch derjenige, der festgestellt hat, dass jede Frau, sobald sie Mutter ist, auch eine kompetente Erzieherin ist. Natürlich muss die am Anfang etwas geformt werden. Wodurch wurde sie damals geformt? Na, durch Herrn Pestalozzi natürlich. Der hat sich zur damaligen Zeit sofort als Erzieher aller Mütter in seinen Schriften verstanden, damit dann jede Mutter, die von Natur gegeben die Kompetenz zur Erzieherin hat, auch richtig gut darin wird. Und dieses Konzept lebt doch heute tagesaktuell noch in Deutschland fort. Die Mutter ist sogar noch mehr als kompetente Erziehung von Natur aus, Gott gegeben, wie auch immer. Also ich kann mich nicht an irgendeine Ausbildung erinnern, die ich bekommen habe als Mutter. Ich habe ein Kind bekommen und von dem Moment an hat jeder bestimmte Dinge einfach vorausgesetzt und erwartet. Und das zieht sich durch bis in alle Lebensbereiche ohne Ausbildung. Das finde ich besonders spannend, dass das in Deutschland so ist. Kein anderes Land der Welt legt so viel Wert auf Prüfungen, auf Ausbildung überhaupt. Dieses Ausbildungssystem, wie wir es haben, ist einzig weltweit. Aber sobald es darum geht, Kinder zu bekommen, dann ist die Zuständigkeit ganz klar auf die Mutter gelegt, egal was die vorher gemacht hat. Sie bekommt aber keine zusätzliche Ausbildung. Es wird einfach vorausgesetzt, dass sie das alles so gut und richtig macht. Und ich denke, dieses Konzept, das sich der Pestalozzi damals ausgedacht hat, das ist ja um ein Vielfaches noch erweitert worden, so ganz selbstständig. Die moderne Mutter ist ja schon lange nicht mehr allein nur für die körperliche Unversehrtheit und für die Erziehung im frühkindlichen Bereich zuständig. Nein, sie muss Psychologin sein, sie muss Chauffeuse sein, sie muss die richtigen Entscheidungen treffen, sie muss sich natürlich in Gottes Namen auch um eine rechtzeitige frühkindliche Förderung kümmern. Early English, frühes Ballett, Musikunterricht, was da alles so drin ist. Wenn es dann später in die Schule geht, sind Mütter hier je nach Bundesland verstärkt oder weniger stark, aber je nachdem, wir sind natürlich auch zuständig für die schulische Weiterentwicklung. Wir müssen uns dann gegebenenfalls als nachmittägliche Nachhilfelehrerin anbieten, wenn wir die Fächer nicht können, weil wir den richtigen Schulabschluss gar nicht haben, dann hat das Kind Pech gehabt und wenn wir uns dann keinen Nachhilfelehrer leisten können, dann hat es noch mal mehr Pech gehabt, aber dann wissen wir zumindest, warum jetzt speziell in Bayern auch die Schulabschlüsse unserer Kinder immer so stark von der sogenannten sozialen Herkunft abhängen. Es ist halt immer noch in erster Linie die Mutter, die das alles leisten muss. Und wenn sie es nicht vermag ohne Ausbildung, weil dann doch das Naturgegeben nicht ausreicht, ja, Pech fürs Kind. Diese historischen Dinge, die ich jetzt erläutert habe, die immer noch nachwirken, also Pestalozzi und Luther, die finden jetzt nicht nur in dieser klassischen Rolle, in der Aufgabenzuteilung der Mutter noch ihren Niederschlag, sondern auch ganz konkret in bestimmten Gesetzen. Nehmen wir als Beispiel das Ehegattensplitting. Eine gemeinsame steuerliche Veranlagung wurde 1934 von den Nationalsozialisten eingeführt. Darin war ganz klar immer die Benachteiligung der geringer Verdienenden, was ja wie heute noch immer die Frau ist, immer die Ehefrau. Das heißt, man bekommt eine schlechtere Steuerklasse und wird dadurch eben insgesamt benachteiligt. Bei den Nationalsozialisten war es ganz klar, man wollte ganz einfach Berufstätigkeit für Frauen möglichst unattraktiv machen, denn die Aufgabe der Mutter und Hausfrau sollte natürlich ganz konzentriert wahrgenommen werden. Die Nazis hatten ja dann noch das besondere Ziel, möglichst viele Soldatenkinder zu produzieren. Die haben das auch ganz unumwunden so zugegeben. Also gerade unter dem Nationalsozialismus hat ja die Mutterrolle nochmal eine besondere Aufwertung erfahren und berufstätige Mütter, das war also gar nicht so gewünscht. Bis sie dann wieder in der Rüstung gebraucht wurden, dann gab es wieder hehre Ziele und man hat sie wieder an die Werkbänke und Arbeitsplätze zurückgeholt. Aber wie gesagt, diese gemeinsame Veranlagung mit Benachteiligung einer geringer Verdienenden, das kommt aus der Nazizeit und hatte eben eine klare Botschaft, berufstätige Frauen sind nicht erwünscht, werden benachteiligt. Die Regierung Adenauer hat das dann später für die Bundesrepublik auch erst einmal so übernommen. Man hätte ja, das wäre ja zum Beispiel denkbar gewesen, man hätte es komplett weglassen können. Man hätte einfach sagen können, berufstätiger Mann, berufstätige Frau sind steuerlich gleichgestellt und auch wieder das alte System der Individualbesteuerung einführen können. Nein, das hat man nicht getan. Man hat auch die Chance hier nicht genutzt, etwas zum Weltbild, zum Männer-Frauen-Bild beizutragen. Man hat das übernommen und hat es allerdings finanziell durch dieses sogenannte Ehegattensplitting ausgeglichen. Also hier ein im Grunde genommen ganz altes Muster, das gesellschaftlich heute völlig überholt ist, greift immer noch. Es wird ja auch, oder es war ja auch schon Thema, ob man es nun abschafft oder nicht. Ich habe dazu gelesen, dass die Bundesregierung seit 2006 über das Thema nachdenkt. Seit 2006, wir haben 2013. Also ich finde es immer erstaunlich, wie solche Themen, was die an Zeit brauchen können. Schade, dass sie nicht mehr tun, als darüber nachzudenken, denn hier hätte man tatsächlich die Chance, uralte Bilder oder Verhaltensmuster, Rollenmuster auch ganz pragmatisch in der Gesetzgebung zu verändern. Aber ich bin dennoch zuversichtlich, dass künftig mehr Chancen wahrgenommen werden, um wirklich diese alten Zöpfe abzuschneiden. Das war's auch schon wieder für heute. Über eure Anmerkungen, Kommentare und auch Kritik freue ich mich auf meiner Seite www.businessmoms.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut, eine schöne Zeit wünsche ich euch.